kommen wir jetzt zu einer Betrachtung, Vers für Vers, des Buches. Ich lese nochmals Kapitel 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, zog hin, um sich in den Feldern von Moab aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Wir haben bereits gesehen, dass das Buch Rut beginnt mit Gottes Zuchtmaßnahme gegenüber Israel. In dieser Zeit des allgemeinen Abfalls, in der Zeit der Richter. Gott schickt eine Hungersnot und erfüllt damit, wie wir schon gesehen haben, jetzt sieht man, wie schnell wir vorwärts kommen, weil wir die Einleitung gemacht haben. 5. Mose 11, 12 bis 17, Gott sagt, wenn Israel sich nicht an das Wort Gottes hält, wird Gott den Regen vom Himmel zurückhalten. Und wir sehen, die Not kommt über Bethlehem, was bekanntlich heißt Haus des Brotes oder auf gut Deutsch Brothausen. Und da stellt sich die Frage, wenn Gott Zucht bringt, wie reagieren wir darauf? Hier sehen wir eine Familie, die Familie von Elimelech, die fliehen vor der Zucht und versuchen durch Flucht der Zucht Gottes auszuweichen. Und darum lesen wir hier, dass dieser Mann von Bethlehem, Juda, wegging aus dem verheißenen Land hinaus nach Moab. Er, seine Frau und seine beiden Söhne. Das erinnert uns an ein anderes Beispiel in 1. Mose 12. Da sehen wir, Gott hatte Abraham berufen, aus Ur in Chaldäa hinauszugehen, also aus diesem heidnischen Land des Götzendienstes hinauszugehen, um in das Land zu gehen, das Gott ihm zeigt. Und ganz wichtig, wenn man bedenkt in 1. Mose 12, 1 bis 3, die Berufung Abrahams, in Apostelgeschichte 7 wird das von Stephanus aufgenommen und er erklärt, dieser Ruf fand statt, als er noch in Ur in Chaldäa war, im heutigen Südirak. Und interessant ist, wie das Zitat aussieht in Apostelgeschichte 7. Dort sagt nämlich Gott, komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Normalerweise übersetzt man ja 1. Mose 12, geh in das Land. Und Apostelgeschichte 7, übersetzt im Griechischen, da lesen wir in Vers 3, und er sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Also, er sollte gehen, aber dieses Gehen bedeutete, dass Gott sagt, komm. Was bedeutet, dass Gott im verheißenen Land seine besondere Gegenwart hatte. Und er sollte ins verheißene Land kommen, in das Land, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig ist. Gegenwärtig war. Nicht wahr? Gott ist allgegenwärtig. In Jeremia 23 heißt es, dass er die Himmel erfüllt. Das heißt, die ganze Schöpfung, überall ist Gott. Und er ist auch im Jenseits. Wie kommt es denn, dass es heißt, Gott habe im Tempel zu Jerusalem gewohnt? Oder wenn der Herr Jesus sagt, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Er ist ja sowieso überall. Nun, das bedeutet, dass der allgegenwärtige Gott, der überall gleichzeitig ist, an bestimmten Orten sich auf eine besondere Weise offenbart. Also da, wo Gott wohnt, da teilt er sich auch auf eine ganz besondere Weise mit. Und darum, da wo zwei oder drei wirklich, wörtlich steht ja, zu meinem Namen hin versammelt sind. Das heißt, der Herr Jesus ist wirklich der Mittelpunkt und er hat alle Autorität. Dafür heißt er auch seine besondere Gegenwart. Das heißt, da wird er sich auch besonders durch sein Wort, durch seinen Geist zu erkennen geben. Wenn wir zum Beispiel denken, Gott wohnte im Salomo-Tempel. Die Schechina, die Wolkensäule am Tag und Feuersäule des Nachts, war ja ständig über dem Tempel. Gottes besondere Gegenwart andeutend. Und nun, wir kennen die Geschichte von der Königin von Sheba. Die kam aus Jemen. Sheba war Jemen. Über 1000 Kilometer nach Jerusalem, um die Weisheit Salomos zu hören. Und dort sagt sie, man hat in meinem Land nicht einmal die Hälfte gesagt. Du übertriffst das Gerücht. Nicht wahr? Normalerweise ist es ja anders. Das Gerücht ist größer als die Realität. Aber sie sagt, du übertriffst das Gerücht nicht. Die Hälfte haben wir mir dort erzählt. Und dort in Jerusalem erkennt sie den Herrn. Weil Gott sich in Jerusalem damals auf ganz besondere Weise zu erkennen gegeben hat. Und nun angewendet wieder auf das verheißene Land. Gott war speziell dort. Das heißt, dort im Land Kanaan hat sich Gott auf besondere Weise offenbart. Und er sagte zu Abraham, komm in das Land. Und so ging er in das Land. Und in diesem Land hat Gott sich schließlich durch das ganze Alte Testament hindurch auf eine ganz, ganz außergewöhnliche Weise offenbart. Nun, unter diesem Hintergrund müssen wir 1. Mose 12, ab Vers 4 lesen. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zur Terebinte Mores. Und die Kanaaniter waren damals im Land. Und jetzt kommt's. Und der Herr erschien Abraham und sprach: Deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Dort im verheißenen Land, in Sichem, erscheint ihm Gott. Da offenbart sich Gott in besonderer Weise ihm gegenüber und er baut dort einen Altar, um Gott für seine Verheißung zu danken. Und jetzt schauen wir mal in Vers 9. Und Abraham zog fort, immer weiterziehend gegen den Negev. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Jetzt ist er am richtigen Ort und jetzt wird es schwierig. Eine Hungersnot. Im Land Kanaan. Nun, nicht alle Schwierigkeiten sind ein Beweis, dass etwas mit uns nicht stimmt. Der Apostel Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 16, eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan. In Ephesus. 1. Korinther 16, 8. Und dann fügt er hinzu, dass es viele Feinde gibt. Also ein Riesenwiderstand. Aber er war am richtigen Ort und Gott hatte eine besondere Tür aufgetan in Ephesus. Also Widerstand ist nicht einfach der Beweis, dass wir am falschen Ort sind. Aber man muss sich doch immer fragen, vielleicht könnte es doch sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und jetzt da die Frage, war etwas nicht in Ordnung? Und es ist ganz klar. Wir haben in Vers 5 gelesen, und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders. Gott hatte ihm in Ur in Chaldäa gesagt, Vers 1, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Er sollte die Verwandtschaft verlassen, aber er hat seinen Neffen Lot mitgenommen. Das war falsch. Und darum kam die Hungersnot. Und wie reagiert Abraham auf die Hungersnot? Ja, es geht gleich weiter in Vers 5. In Vers 10 meine ich, es entstand aber eine Hungersnot im Land. Und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten. Denn die Hungersnot war schwer im Land. Er wusste, Ägypten ist nicht abhängig vom Regen des Himmels, weil das Land ein Land war, das wirklich unabhängig war vom Himmel und versorgt wurde durch den Nil, der das Wasser von Schwarzafrika her brachte. Und so sagte er sich, wenn es da nicht geht, dann gehe ich nach Ägypten. Aber es war falsch. Damit verließ er den Ort, wo der Herr war, in besonderer Weise, und ihn dahin gerufen hatte. Also er verließ den Ort seiner Bestimmung, um der Zucht Gottes auszuweichen. Also ganz ähnlich wie Eli Melech und seine Familie. Sie verließen das verheißene Land und sogar den besonderen Ort Bethlehem, in dem, wie wir wissen aus der Einleitung, später einmal der Messias geboren werden sollte, der Herr Jesus. Und er ging nach Ägypten und schon sah die nächste Schwierigkeit und die führte ihn dazu, dass er seine Frau anleitet zu lügen. Beziehungsweise eben sich so auszudrücken, dass die Leute ganz klar getäuscht wurden. Und das führt schließlich dazu, dass der Pharao meint, Abraham ist nicht verheiratet, Sarah ist ledig und er will Sarah heiraten. Ein Frontalangriff des Satans auf die Wege Gottes. Gott hatte verheißen, dass der Messias kommt als Nachkomme von Eva, der Same der Frau. Und es wurde klar, dass es über die Linie von Noah weitergehen sollte und dort über den besonders gesegneten Sohn, Sem. Und nun sollte Abraham Stammvater des Messias werden und des auserwählten Volkes. 1. Mose 12, 1-3. Und jetzt versucht der Satan, wohlwissend, dass der Messias aus der Linie von Abraham und Sarah kommen sollte, diese Ehe kaputt zu machen und Sarah mit dem Pharao zu verbinden. Merkt man, ein Frontalangriff auf die Heilswege Gottes. Und darum kam es dann zu Plagen über das Haus des Pharao und die Sache fiel auf und der Pharao sagt, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Da. Und er schickt ihn zurück. Es kam Schande über das Zeugnis von Abraham, der den einen wahren Gott kannte und als Missionar ohne Berufung nach Ägypten kam, zu diesen Götzendienern, die Götter hauptsächlich in Menschengestalt mit Tierköpfen verehrten. Und jetzt kommt eine solche Schande, dass ein Götzendiener ihm sagen muss, warum hast du mir nicht gesagt, dass sie deine Frau ist? Wenn sie deine Frau ist, dann ist sie nicht meine Frau. Und er gibt sie zurück. So hat Gott eingegriffen und Abraham kehrt wieder zurück ins Land und da geht dann Gottes Geschichte mit Abraham weiter. Und so sehen wir einen Parallelfall. Ein Nachkomme von Abraham ist im verheißenen Land da, wo Gott sein Volk haben wollte. Er wollte das Volk nicht in der Diaspora, in der Zerstreuung, sondern in dem verheißenen Land. Und jetzt gibt es Schwierigkeiten, aber anstatt zu fragen, Herr, was bedeutet diese Schwierigkeit? Was müssen wir in Ordnung bringen? Ja, ihr seid abgewichen von dem Wort. Kehrt zurück. Abgewichen von dem Herrn. Kehrt zurück. Nein, er zieht mit seiner ganzen Familie weg, um sich in Moab aufzuhalten. Einem Land des Götzendienstes, der Perversion. In einem Land, das Israel, wie wir auch in der Einführung schon gesehen haben, schon so gefährlich wurde, dass Gottes Fluch über das Volk Israel kam in der Sache mit Baal Peor. Er geht dorthin, um zu warten, bis die Zucht Gottes vorüber ist. Denn dort gibt es zu essen. Und jetzt müssen wir daran denken, hier auf der Karte sehen wir das Land Israel. Hier, das heutige Land Israel mit den heutigen Grenzen. Das hier ist der Gazastreifen und das hier das Westjordanland. Mit einem Stern habe ich angezeigt, wo Bethlehem liegt. 12 Kilometer südlich von Jerusalem. Jerusalem ist genau da in diesem Knick des Westjordanlandes drin. Ja? Und 12 Kilometer südlich im Westjordanland, sogenannten Westjordanland, hier Bethlehem. Hier sieht man das Westjordanland noch etwas genauer. Da ist Bethlehem eingezeichnet, Jerusalem, hier Jericho. Also, sie gingen von Bethlehem durch die Wüste runter an Jericho vorbei. Dort haben sie sich wahrscheinlich noch verpflegt. Und dann über den Jordan nach Moab. da, wo das Volk Israel lagerte, am Ende der Wüstenwanderung, als Mose noch die letzten Abschiedsreden gehalten hatte. Muss man sich vorstellen, das fünfte Buch Mose mit den 8 Reden, das wurde da gehalten, da gingen sie vorbei. Und da in den Ebenen von Moab, am Fuß des Nebo, da hatte Mose zum Beispiel auch 5. Mose 11 gesprochen. Wenn ihr abweicht von dem Wort des Herrn, wird er den Himmel verschließen. Die gehen genau dort vorbei, wo 5. Mose 11 gesprochen worden war. Sie gehen aus dem verheißenen Land raus über den Jordan. Übrigens, das ist dann die Stelle, wo später Johannes der Täufer getauft hatte. Und zwar auf der anderen Seite des Jordan. In Johannes 1 wird gesagt, dass er in Bethanien, je nach Bibelübersetzung steht Betabara, getauft hat. Das ist also diese Stelle hier beim Jordan, ganz in der Nähe von Jericho, gerade nördlich vom Toten Meer. Dort hat Johannes der Täufer getauft. Auf der anderen Seite. Warum? Er hat in der Wüste gepredigt, der Rufer in der Wüste, Jesaja 40, und alle, die sich taufen lassen wollten, um sich bereit zu machen für den Messias und ihre Sünden zu bekennen, die mussten dort über den Jordan, um auszudrücken, wir sind in einem solch miesen Zustand. Wir haben die Verheißungen gar nicht verdient. Eigentlich hätten wir verdient, das Land Gottes zu verlieren. Und die gehen rüber, tun Buße und dann kehren sie wieder zurück ins Land, um zu warten, dass der Messias kommt. Also es hat alles eine Bedeutung, wo was stattgefunden hat. Und so können wir Verknüpfungen machen vom Alten zum Neuen Testament. Und da gehen sie also rüber nach Moab. Sie waren hier die Stadt Madaba. Ja? Das ist eine der bekannten Städte von Moab im Alten Testament. Also da auf der anderen Seite des Toten Meeres, da war das Land Moab. Und sieht man hier, das ist ein Gebirgsplateau. Wenn man also in Israel ist, am Toten Meer, sagen wir in Qumran oder etwas südlicher in En-Gedi oder noch weiter unten in Masada, dann schaut man darüber und dann sieht man ein rötliches Gebirge. Das ist das Gebirge von dem Land Moab. Und das ist recht eindrücklich, denn das geht hoch bis auf etwa 800 Meter. Das ist also ein Hochplateau da oben, das Land Moab. Und wenn man denkt, dass eben das Tote Meer minus 400 ist, dann gibt das doch die beachtliche Höhe dort von 1200 Metern. Ja, und dort herrscht ein ganz spezielles Klima. Und darum war eben das Wetter dort anders als auf der anderen Seite in Bethlehem. Und sie erwarteten, dass sie dort dann der Hungersnot entgehen könnten. Es ist übrigens dann auf dieser Höhe auch natürlich kühler als in Bethlehem. Im Winter fällt im Land Moab Schnee, bis in die Frühjahrszeit, ja, auf dieser Höhe dort oben. Da suchten sie den Ausweg. Vers 2. Und der Name des Mannes war Elimelech. Und der Name seiner Frau Noomi. Und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion. Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen in die Gebiete oder wörtlich in die Felder von Moab und blieben dort. Es gibt viele Wüstengebiete in Moab, aber eben auch Gebiete, die sich gut eignen für Landwirtschaft. Die Namen sind bedeutsam. Elimelech heißt, mein Gott ist König. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen schief gegangen mit der Präsentation. El heißt ja Gott. I, mein. Also Eli heißt mein Gott. Melech ist das Wort für König. Das ist ganz einfach zu übersetzen. Mein Gott ist König. Das ist ein wunderbares Bekenntnis. Ich unterstelle mich in meinem Leben der Herrschaft Gottes. Aber was er tat, dieser Elimelech, als Vater der Familie, der die Hauptverantwortung hatte. Ich weiß, es ging die ganze Familie, aber wir haben in Vers 1b gelesen, ein Mann von Bethlehem, Juda, zog hin. Er hat gesagt, liebe Familie, wir brechen auf. Ich sehe die Lösung im Ausland. Wir müssen nach Moab. Aber wo war die Anerkennung der Autorität Gottes? Nun, das ist ganz wichtig, wenn wir uns dem Herrn Jesus bekennen und nicht immer von Jesus sprechen, sondern von dem Herrn Jesus. Nach 1. Korinther 12 heißt es ja klar, man kann nur sagen Herr Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass es nicht möglich ist, dass man diese Wörter Herr Jesus aussprechen kann, ohne dieses Bekenntnis abzulegen. Ich habe das schon oft erzählt, aber es ist eine gute Illustration von 1. Korinther 12. Da war ein Evangelist in Indien am Bahnhof, musste warten auf den Zug, wollte die Zeit etwas ausnützen mit Predigen. Und als er beginnen wollte, kommt ein Moslem zu ihm und sagt, du, deine Bibel ist falsch. Wieso? Es steht in der Bibel, dass man nicht Herr Jesus sagen kann, außer durch den Heiligen Geist. Ja, ja, siehst du. Und jetzt hör mal gut zu, sagt der Moslem, Herr Jesus. Habe ich den Heiligen Geist? Nein. Ja, aber du siehst, ich konnte sagen, Herr Jesus. Und dann hat der Evangelist gesagt, warte mal schnell. Und da hat er die Leute im Bahnhof gerufen, kommt bitte mal hierher, da ist einer, der möchte gerne ein Bekenntnis ablegen. Und dann war der Mann weg. Also es geht nicht um die Worthülse, sondern es geht darum, dass es ein Bekenntnis ist. Und wenn wir eben reden von dem Herrn Jesus, ich meine, in den Evangelien heißt es meistens Jesus, aber dann mit der Auferstehung, Himmelfahrt und dem Sitzen des Herrn Jesus zur Rechten Gottes, in der Apostelgeschichte sehen wir, wie dann dauernd gesprochen wird von dem Herrn Jesus, Herrn Jesus Christus. Gott hat ihn hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Das ist nicht der Name Jesus, denn den bekam er ja schon nach der Geburt, bei der Beschneidung. Aber der Titel Herr wurde ihm als Mensch gegeben, nachdem er das Werk vollendet hatte und sich auf den Thron Gottes im Himmel als Mensch setzte. Und nun, wenn wir sagen Herr Jesus, aber das mit Überzeugung, dann ist das natürlich auch eine Verpflichtung, dass wir ihm in unserem Leben gehorchen und seinen Weg gehen und dass sein Wort wirklich Autorität hat über uns und dass es nicht einfach so ein äußeres Bekenntnis ist wie bei Eli Melech. Mein Gott ist König. Und die Frau hieß Noomi, ein schöner Name. Haben wir auch gefunden, darum nannten wir unsere jüngste Tochter so. Noom heißt lieblich und I, mein. Also Noomi, meine Liebliche. Also wenn er nur schon seine Frau rief, da sagte er auch schon einen Kosenamen. Ja, es gibt ja viele Kosenamen im Hohen Lied, wie meine Taube, meine Vollkommene und so weiter. Aber wenn er nur schon den normalen Namen rief, Noomi, sagte er jedes Mal, du bist meine Liebliche, meine Liebliche, meine Liebliche. Ja, das ist schön, aber wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, wie diese Noomi später als Witwe aus Moab zurückkehrt, da sagt sie in Vers 13, am Schluss, denn mir geht es viel bitterer als euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Und noch später in Vers 20, und sie sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, meine Liebliche, nennt mich Mara, das heißt Bittere, die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht, Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat? Unglaublich. Jetzt gibt sie Gott die Schuld. Dabei brach sie ja damals mit ihrem Ehemann auf, zum großen Glück im Ausland. Und so sehen wir, diese Namen in der Bibel, die haben schon eine Bedeutung. Und die Leute haben auch darauf geachtet, was die Namen bedeuten. Und Naomi stellt fest, ihr Name passt überhaupt nicht mehr. Ich möchte am liebsten den Namen ändern und sagt, nennt mich Mara. Aber dann haben wir noch weitere Namen, Machlon und Kilion, die Kinder. Machlon heißt der Kranke und Kilion der Verschmachtende. Also Frage, wie kann man einem Kind einen solchen Namen geben? Ja, das hängt natürlich damit zusammen, wie war das bei der Geburt? Und wenn man sieht, das kleine Baby, oh, das ist schon so kränklich, so schwach. Ja, so kamen die offensichtlich zur Welt und bekamen dann auch diese Namen Machlon, Kilion. Aber die wuchsen auf und starben nicht. Der Herr hat Gnade gegeben. Und nun kam der Tag, wo der Vater mit seiner Ehefrau und die Söhne aufbricht. Wir gehen nach Moab. Vers 3. Und Elimelech, der Mann Naomis, starb. Und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Die Zucht Gottes erreicht sie auch in Moab. Man kann Gott nicht davon eilen. Das ist ja grundsätzlich die Erkenntnis, die David ausdrückt, man kann vor Gott nicht entfliehen. Psalm 139. Aber dort im positiven und schönen Sinn, nicht wahr? Da wird die Allgegenwart Gottes gepriesen. Psalm 139, Vers 2. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe Herr, du weißt es. Von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Gott ist allgegenwärtig, aber das ist wunderbar. Denn das bedeutet, dass er uns vollkommen umgibt. Oder wie das in Apostelgeschichte 17 von Paulus ausgedrückt wird, in ihm leben und weben und sind wir. So nah ist Gott. Und er sagt sogar zu den Heiden in Athen. Und darum ist er eben nicht fern von einem jeden von uns. Und dann sagt David in Vers 6, Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel. Also irgendwo ins Weltall, mit dem Flugzeug über die Wolken oder mit der Rakete ins Weltall, führe ich auf zum Himmel, du bist da. Jeremia 23 sagt, dass Gott den ganzen Himmel, das ganze Universum erfüllt. Und bettete ich mir im Scheol, siehe, du bist da, würde ich ins Erdinnere, Scheol bezeichnet, je nachdem, den Aufenthaltsort der Toten im Jenseits, für die Gläubigen das Paradies, für die Ungläubigen das Gefängnis, wo sie warten auf das letzte Gericht. Aber Sheol bezeichnet im Diesseits auch das Grab, wo der Körper hingeht. Und er geht in den Himmel hinauf und in den Sheol runter. Das meint als Kontrast speziell eben das Grab, also ins Erdinnere. Aber auch da kann man vor Gott nicht fliehen. Siehe, du bist da. Und weiter Vers 9. Nähme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Von Israel aus. Rüber die Linie, übers Mittelmeer, an der Südspitze von Spanien vorbei, kommen wir in den Atlantik raus. Ja, dann weiter. Und dann kommen wir an die Ostküste von Amerika. Ja, würde ich bis nach Amerika gehen, wo dann später mal viele Diaspora-Juden, Millionen von ihnen hingehen würden, dann sagt er, nehme ich Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Wunderbar. Also man kann Gott nicht entfliehen. Aber hier ist eben der tröstliche Gedanke in Psalm 139, dass die Allgegenwart Gottes uns nicht einfach Angst zu machen braucht, sondern uns ermutigt, dass er überall bei uns ist, wo wir auch sind. Aber wenn es um die Zucht Gottes geht, dann wird klar, man kann Gott nicht entfliehen. Und jetzt stirbt der Ehemann in Moab als Witwe mit den zwei Jungs. Aber eben diese zwei Jungs werden noch größer. In Vers 4 lesen wir, und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Ja, und jetzt, was sollen die zwei Jungs? Da gibt es keine Frauen aus dem Volk Gottes. Ja, und der natürliche Wunsch ist da, zu heiraten. Und so entscheiden sie sich halt für götzendienerische Frauen dort. Also ganz klar ein Verstoß gegen das Grundsatzgebot in 5. Mose 7, 1 bis 8. Dort sagt Gott zu Israel, dass sie sich nicht mit diesen götzendienerischen Völkern im Land Kanaan vermischen sollen. Keine Ehen eingehen sollen, weil die sie sonst zum Götzendienst verleiten würden. Also ganz klar, keine Ehe mit solchen aus den götzendienerischen Völkern. Nur innerhalb des Volkes Gottes. Und das ist ein Grundsatz auch des Neuen Testaments. Denn in 2. Korinther 6, Vers 14, sagt der Apostel Paulus ganz grundsätzlich, das bezieht sich nicht nur auf die Ehe, auch auf andere Verbindungen, aber die Ehe als tiefste Verbindung von zwei Menschen ist erst recht da gesehen. Und Paulus erklärt mit apostolischer Autorität als Befehl, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ist eine Anspielung auf 3. Mose 19, 19 und 5. Mose 22, Vers 10, wo gesagt wird, dass man nicht zwei verschiedene Tiere, Haustiere, zum Beispiel einen Ochs und einen Esel, zusammenjochen darf, um die Arbeit zu machen. Das geht gar nicht. Ein Esel hat einen anderen Schritt als ein Ochse und umgekehrt. Und wenn man das Joch auflegt, dann gibt das eben ganz massive Druckstellen, die nicht entstehen würden, wenn beide im Gleichschritt gehen. Und so ist das ungleiche Joch eben ein eindrückliches Bild für eine Ehe zwischen einem Gläubigen und einer Ungläubigen oder einer Gläubigen und einem Ungläubigen. Und das geht nicht. Und darum wird hier gesagt, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Also das ist keine Option, es ist keine Möglichkeit. Es ist ein Bruch mit einem göttlichen Gebot, wenn man eine solche Ehe eingeht, als Gläubiger oder als Gläubige. Natürlich, viele haben sich erst später bekehrt, als Frau und der Mann nicht, oder umgekehrt, als Mann und die Frau nicht. Und dann wird aber in 1. Korinther 7 Mut gemacht, diese Ehe zu pflegen, weiterzuführen und daran zu denken, das ist auch eine Chance, um den Ungläubigen oder die Ungläubige zum Herrn zu führen. Aber grundsätzlich gilt, seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen, denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist ein Name für den Satan. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dieser Grundsatz wurde gebrochen. Und Noomi war diesen beiden Söhnen keine Hilfe. Sie nahmen sich moabitische Frauen. Orpa heißt die Hartnäckige. Ist auch schon ein Programm, ja? Und Ruth, Freundin. Ja, auch unter den Ungläubigen. Das gibt Leute, die haben einen sehr schwierigen Charakter und es gibt solche, die sind als Menschen fantastisch im Charakter. Ja, muss man sagen. Also menschlich gesprochen müsste er sehr gut gehen. So anpassungsfähig, so freundschaftlich. Ja, es gibt beides. Nun, hier sind diese Ehen eingegangen und das sind einfach die Namen, die der Heilige Geist uns ausdrücklich nennt. Übrigens hier hat man einen Blick von den Bergen des Plateaus von Moab zum Toten Meer und rüber zum Land Israel. Ja, so wehmütig hätte man dort im Land Moab rüberschauen können. Dort ist Bethlehem. Dort ist der Ort, wo der Herr uns eigentlich wollte. Aber jetzt sind wir da. Ja, 10 Jahre sind sie da. Und Vers 5, da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Ja, schwächlich und kränklich. Und jetzt, als Erwachsene, sterben sie einen frühen Tod. Und die Frau blieb von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann allein übrig. Das ist Phase 2 der Zucht Gottes. Naomi hätte ja mit den beiden Söhnen sich sagen können, jetzt ist mein Mann gestorben, was habe ich angerichtet? Der Herr spricht zu mir, wir gehen zurück nach Bethlehem. Ob es dort Hungersnot gibt oder nicht, der Herr hat einen Weg. Wenn wir umkehren, dann hat er auch Verheißungen gegeben, den Himmel wieder zu öffnen. Nein, sie blieb dort. Und Gottes Zucht geht weiter und jetzt sterben auch noch die Söhne weg. Hier auf dem Bild sieht man übrigens das Wadi Mujib. In der Bibel ist das das Arnon-Tal. Das wird etwa 25 Mal im Alten Testament erwähnt, gerade im Zusammenhang mit dem Wohngebiet von Moab. Und es ist einfach nützlich, dass man diese Namen nicht einfach so übergeht, sondern Kartenmaterial benutzt und dem nachgeht, was das genau bedeutet. Ich gehe gerade nochmals zurück mit den Folien zu der Karte. Man sieht hier nochmals das Hochplateau von Moab und sieht man hier ein ganz markant eingeschnittenes Tal. Und das ist fast auf der Höhe von En-Gedi. Also wenn man in En-Gedi ist, in dieser wunderbaren Oase im Land Israel, wo es Steinböcke und Klippendächse gibt, schaut man darüber und da muss man unbedingt das beachten, dort diesen Einschnitt in die Berge von Moab. Das ist das Arnon-Tal, das Wadi Mujib, das eben so oft vorkommt. Und wenn man dann all die Stellen nachliest, eben diese 25 Stellen, wo Arnon erwähnt wird, dann kann man das einordnen. Jetzt wieder vorwärts. Hier dieses schöne Tal, Wadi Mujib. Eine andere Ansicht, ist also auch geeignet zum Wandern. Jetzt kommt Vers 6. Und sie machte sich auf. Jetzt hat sie verstanden. Ja? Jetzt hat sie verstanden. Aber wir müssen natürlich die ganze Wahrheit sehen. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus den Feldern von Moab zurück. Denn sie hatte in den Feldern von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Also es ist nicht einfach so, dass sie sich gesagt hat, so jetzt ist klar, 3 Tote in der Familie reichen, jetzt gehe ich zurück. Nein, in der Zwischenzeit hat der Herr in seiner Freundlichkeit sie eine Nachricht hören lassen. Es gibt in Brothausen wieder Brot. Und zwar, weil der Herr einfach freundlich ist. Er hat sich seinem Volk in Gnade zugewendet. Und das ermutigt sie, ich gehe zurück. Was soll ich hier? Ich gehe zurück ins Land der Verheißung. Vers 7. Und sie zog aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Land Juda. Juda heißt Lob Gottes. Ja, das ist das Land, wo man den wahren Gott kennt und Gott lobt. Und eben nach Bethlehem, nach Brothausen, dort, wo Gott Brot gibt. Es ist eine Rückkehr. Und das entspricht eben auch einer gewissermaßen einer Umkehr. Aber da ist noch ein langer Weg innerlich, denn Noemi war zu dem Zeitpunkt innerlich nicht wiederhergestellt. Und es ist dann so, in den Versen 8 bis 14 sehen wir drei Versuche, wie sie ihre Schwiegertöchter, die mit ihr ins Land Israel gehen wollen, versucht abzuwiegeln, diesen Weg zu gehen. Dreimal. Das ist eigentlich unglaublich. Eine Frau, die den wahren Gott kannte, und jetzt zwei aus dem Land der Götzen, die wollen mit ihr ins Land des wahren Gottes gehen. Und sie sagt Folgendes, Vers 8. Da sprach Noemi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Die waren also schon auf dem Weg, ja? Und auf diesem Weg sagt sie: Kehrt wieder zurück, richtig nach Moab zurück, da wo ihr herkommt. Jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Und man sieht Herr mit Großbuchstaben, das ist im Hebräischen Yahweh, der Eigenname Gottes. Sie braucht den Eigennamen Gottes. Also den Namen, der eigentlich klar war, dass der wahre Gott gemeint ist. Ich war das Wort El, was Gott heißt im Sinn von der Starke. Das wurde auch von den umliegenden Völkern und von den Kanaanitern verwendet. Für Götzen oder für einen Götzen. Und das Wort Elohim, Gott in der Mehrzahl, was seine Größe und Allmacht eben ausdrücken soll, wurde auch eben von umliegenden Völkern verwendet für falsche Götter. Aber Yahweh nicht. Das findet man nicht bei den Moabitern, Ammonitern, Edomitern, das findet man nicht bei den Kanaanitern, nicht bei den Philistern, nicht bei den Assyrern, nicht bei den Babyloniern und so weiter und so fort, nicht bei den Ägyptern. Das ist ganz klar. Und jetzt benutzt sie den Namen des wahren Gottes und spricht so fromm, um ihren Töchtern zu sagen: Geht doch, bleibt im Land der Götzen. Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt. Und weiter, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Ja, zwischenmenschlich war da einiges da. Sie sagt, ihr wart euren Männern gute Frauen und ihr wart auch mir gegenüber als Schwiegermutter gut, sie selber liebt sie, sie küsst sie, aber sagt, geht, kehrt zurück. Und warum sagt sie das? Dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Sie möchte, dass diese jungen Witwen, sie waren beide jung, diese jungen Witwen wieder heiraten könnten. Und wir werden weiter sehen, sie befürchtet effektiv, dass wenn sie nach Israel kommen, dass sie keinen Mann kriegen. Und das wäre so schade. Die verpassen das Leben. Das war für sie klar. Darum müssen die da bleiben. Und die sollen da wieder heiraten und Ruhe finden im Haus ihres Mannes. Und davon mehr nach der Pause. Viertelstunde.